Bremen 2 Podcast Lab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Denken in hoher Luft, dem Podcast der Philosophiezeitschrift Hohe Luft und von Bremen 2. Mein Name ist Tobias Nagorny und morgen erscheint wieder eine neue Ausgabe der Hohen Luft mit spannenden alltagsphilosophischen Themen, wie ich finde. Ich habe mir vorgenommen, mindestens 3 davon in der kommenden Stunde zu besprechen. Natürlich das Titelthema Normal sein, warum eigentlich? Außerdem soll es um einen oft ziemlich unangenehmen Zustand gehen, um den des Wartens und der Frage, was macht man beim Warten eigentlich? Und hoffentlich nicht gänzlich pessimistisch geht es vielleicht noch um das Thema Midlife Crisis. Über all das spreche ich mit denen, die sich diese Themen ausgedacht haben, mit Thomas Waschek, dem Hohe Luft Chefredakteur. Hallo Herr Waschek.
Hallo.
Und natürlich mit in München im Studio vom Bayerischen Rundfunk sitzt auch die Philosophin und Hohe Luftredakteurin Rebecca Reinhardt. Hallo nach München, Frau Reinhardt.
Hallo.
Ist das noch normal? Die Frage stellen Sie in dieser Titelgeschichte des neuen Heftes und Sie, Herr Waschek, Sie outen sich, zumindest im Vorwort gleich, was Ihre Kindheit und Jugend angeht, dass Sie nicht ganz normal waren. Waren Sie ein Außenseiter?
Also jedenfalls dachte ich das damals, dass ich nicht normal sei. Wie andere das wahrgenommen haben, weiß ich nicht. Aber also mir war schon irgendwie so mit 10, 11 klar, dass ich irgendwie ein bisschen anders bin als die anderen. Jedenfalls dachte ich das. Also wenn Sie es Außenseiter nennen wollen, gerne. Also bis 15, 16 war ich bestimmt ein bisschen, naja, sagen wir mal ein bisschen seltsam wahrscheinlich in den Augen von anderen. Seltsame Freizeitbeschäftigungen wie Reptilien im Terrarium, wie philosophische Bücher lesen. Und mit Mädchen war damals auch nicht so viel. Also kurz gesagt, ich war schon ein bisschen anders als der Mainstream.
War das denn schon eine ganz bewusste Abgrenzung damals vom Mainstream?
Ach, rückblickend denke ich, wäre damals sicherlich in mancher Hinsicht auch gerne ein bisschen normaler gewesen. Also ich habe schon, es war so ein bisschen ambivalent, nicht? Also einerseits fand ich das ganz gut, anders zu sein als die anderen. Andererseits habe ich natürlich auch darunter gelitten, ja, und mich auch so ein bisschen ausgegrenzt gefühlt manchmal. Also es war ein etwas Zwiespältiges, würde ich sagen.
Frau Reinhardt, für wie normal oder für wie unnormal halten Sie sich selbst?
Ja, ich bin leider auch extrem unnormal. Also in Richtung auch mit Akzentuierung auf das Nonkonformistische. Und ähnlich, glaube ich, wie Herr Waschek hatte ich auch eine sehr schwierige Pubertät, ein sehr schwieriges Erwachsenwerden. Ich würde sagen, bis ich sozusagen meine normale erwachsene Identität hatte, war ich so ungefähr 28. Das fiel dann zusammen mit meiner Promotion. Also ein sehr langer Weg. Und ich kann das total nachvollziehen, was eben mein Kollege sagt, dass man eben, auch wenn man jetzt sich als nicht normal fühlt, man weiß nie ganz genau, wie einen die anderen sehen. Und auch wenn man das dann wählt, also bei mir hat sich das so geäußert, dass ich so ganz wilde Frisuren hatte mit so Bonbonschleifen, wie mit so einem Schopf mitten auf dem Kopf, so ähnlich wie wenn Sie die Tänzerin Lagoulu kennen, ja, von Toulouse-Lautrec. Und es war damals überhaupt völlig out of fashion. Und nur ich lief dann da rum mit meinem Schopf mitten auf dem Kopf und einer riesigen Bonbonschleife in Tüll oder pinken Satin. Aber ich habe mich gleichwohl nicht wohlgefühlt in dieser selbstgewählten Unnormalität, in diesem selbstgewählten Nonkonformismus. Es wird dann mit der Zeit zu so einer Art Zwang, glaube ich. Also es ist schwierig. Heute muss ich sagen, es ist schön, dieses Nicht-Normale, diese nicht-normale Lebensphase hinter sich gehabt zu haben, weil ich glaube schon, dass mich das teilweise zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und ich glaube auch, um jetzt mal ein bisschen allgemeiner zu sprechen, dass es viele unter den Philosophen und Philosophinnen gibt, die sich als nicht normal bezeichnen würden.
Oh ja. Aber ich hoffe, Herr Nagorny, Ihre Kindheit war halt okay.
Ja. Ich komme mir gerade sehr langweilig vor. Ich glaube, mein Leben fühlt sich sehr, sehr normal an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gleichzeitig bin ich eigentlich ganz froh darüber, weil normal ist ja eigentlich schon sehr exklusiv. Zumindest wenn man sich das neue Buch von Andreas Reckwitz, dem Soziologen, anschaut, ja, Gesellschaft der Singularitäten, wo man wirklich ja auch dieses Phänomen beschreibt, Dass die früher die Außenseiter waren, die exklusiven Lebensentwürfe, die nicht ganz normalen Lebensentwürfe hatten, dass es mittlerweile eigentlich ja schon ein Imperativ ein bisschen geworden ist, nicht ganz normal zu sein. Und wer ein bisschen normal ist, könnte man ja vielleicht sagen, so die Tendenz macht sich fast schon verdächtig, oder?
Ja, also ich meine, die Diagnose von Reckwitz ist sicher nicht ganz falsch, ja, ob sie sehr originell ist. Lassen wir mal dahingestellt, ne? Das eben natürlich ist sowas wie Selbstverwirklichung, abseits ja von eingefahrenen Konventionen, ja, also anders zu sein als die anderen, heute sowas auch wie ein kulturelles Kapital, nicht? Also man zeigt damit nicht, also man ist nonkonformistisch, man ist innovativ vielleicht, irgendwie eine spannende Figur, die anders ist als die meisten.
Ja, und man ist eben auch kreativ. Also ein Begriff, den Reckwitz eben auch sehr gerne verwendet, den hat er allerdings von dem deutschen Philosophen Gernot Böhme, ist ästhetischer Kapitalismus. Mhm. Das besagt eben, wir leben eben heute in einer Kultur, also wir in der westlichen ersten Welt, wo Ökonomie, Technologie und Ästhetik, sprich Design, also diese drei Sphären zunehmend konvergieren und ineinander fließen. Das heißt, wir sind also ständig auch aufgerufen, uns selbst in unserer Individualität und Singularität zu vermarkten, ja, ästhetisch zu inszenieren. Stichwort soziale Medien, Instagram meinetwegen. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass ich zeige, dass ich wirklich absolut einzigartig bin in meinem Geschmack, in meiner Art und Weise auch beruflich zu performen. Ja, ich bin unersetzbar.
Also sich auch selbst zu designen im Grunde genommen. Eigentlich ja das Privileg, was, sagen wir mal, vor bestimmt, ja, vor 30 Jahren eigentlich eher dem Künstler vorenthalten war, das Privileg, oder? Also das hat man ja auch in den ganzen René Polish-Inszenierungen eigentlich immer. Mittlerweile sind wir alle, wenn man es vielleicht polemisch sagen würde, mittlerweile sind wir alle Künstler.
Ja, also ich stimme Ihnen völlig zu, das ist ein relativ neues Phänomen. Ja gut, also Künstler gab es natürlich immer, nicht? Aber die Vorstellung, dass jedes Individuum, jeder von uns sich in einer gewissen Weise künstlerisch oder kreativ, wie die Kollegin sagt, selbst verwirklichen müsse.
Und auch auf authentische Art und Weise, es wird noch komplizierter.
Und auch
noch
auf authentische Weise. Ne? Mhm. Also das ist sicherlich etwas, was so in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Man kann das vielleicht auch ein bisschen mit dem Schlüsselwort 1968 verbinden. Mhm. Also das hat da sicherlich eine Rolle gespielt. Wir erleben das übrigens auch in den Unternehmen, ja. Also, dass auch da, nicht mal in den, sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten sie die Vorstellung durchgesetzt hat, man braucht eigentlich Mitarbeiter, die ein bisschen nonkonform sind, ja, die autonom sind, die sich selbst verwirklichen. Ne? Das ist so, dass diese Selbstverwirklichung dann in der Wirklichkeit ihre Grenzen hat. Ja.
Und auch die Kreativität und die Innovation. Genau.
Das versteht sich von selbst, aber das ist zumindest, wie soll man sagen, durchaus eine Doktrin, ja, auch in den Unternehmen, die in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist.
Also wir merken ja auch an dieser Diskussion, wir sind jetzt gerade nur bei den individuellen Lebensentwürfen, jetzt nicht bei gesamtgesellschaftlichen Prozessen, die jetzt wirklich auch Politik zum Beispiel betreffen. Aber man merkt ja schon, irgendwas bröckelt am Normalitätsbegriff, an dem, was wir vielleicht früher nicht hinterfragt haben. Irgendwie sind wir einfach in einer großen gesellschaftlichen Transformation. Wenn wir jetzt aber mal, und das ist immer sehr schwierig, nach unserer Einschätzung ein normales Leben zu beschreiben. Also ich würde jetzt einfach mal anfangen. Wenn ich ein normales Leben beschreiben würde, dann würde ich sagen, halbwegs langweiliger, halbwegs sicherer Job heutzutage, 1 bis 2 Mal im Jahr in Urlaub, respektive vielleicht nach Spanien, Mallorca, Wohnung oder Haus noch nicht ganz abbezahlt. Und so ein bisschen die Verrücktheit ist der Traum vom Sabbatical, was man macht, aber man redet eigentlich immer nur drüber, aber irgendwie kriegt man es nicht in Kram. Wie würden Sie das ergänzen?
Also vorweg schauen wir uns mal dieses Begriffsfeld normal überhaupt mal an. Nicht? Also ich meine, normal ist zum einen das, was statistisch gesehen die meisten machen, was der Durchschnitt macht. Andererseits aber in einem normativen Sinn ist normal das, was herrschenden Normen, herrschenden Gepflogenheiten entspricht. Ja? Und in diesem Sinne würde ich sagen, die Beispiele, die Sie gegeben haben, ne,
waren sehr stereotyp, aber das sollte es ja sein.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Nicht? Also ich würde sagen, Ja, dazu gehört beispielsweise immer noch einen geregelten Job zu haben. Aber da erleben wir zum Beispiel, Sie haben vorher gesagt, die Normalität bröckelt in vielen Bereichen, wie sich Dinge allmählich verändern können. Also heute ist es, sagen wir mal, nicht mehr so normal, wie nur für frühere Generationen zum Beispiel einen 9-to-5-Job zu haben, nicht? Also heute geht die Normalität eher in Richtung beispielsweise von Freelancer-Tätigkeiten, ja? Also Normalitäten können sich auch verschieben, nicht? Also wir erleben das gerade in vielen Bereichen, nicht? In manchen Bereichen ist das auch mit großen Spannungen verbunden, nicht? Also darauf kommen wir vielleicht noch. Aber Normalität ist etwas, was sich ständig im Fluss befindet, nicht? Also sagen wir mal, früher war es noch normal, beispielsweise ein Leben lang anzusparen auf ein Familienhaus im Grünen. Das würde ich sagen, ist jetzt zum Beispiel bei der jungen Generation, sagen wir mal bei der Generation Y und den noch jüngeren, nicht mehr so das Thema, nicht? Also das ist eine Normalität, ja, zum Beispiel die wahrscheinlich im Verschwinden ist.
Ich würde auch sagen, ja, dass es noch komplizierter ist mit der Normalität, weil es gibt ja auch nicht nur die Normalität, ob jetzt im normativen oder meinetwegen auch präskriptiven Sinne einerseits und oder im deskriptiven Sinne auf der anderen Seite, sondern es gibt ja auch viele Normalitäten. Was vielleicht für die jüngere Generation Y normal ist, ist natürlich jetzt für uns unnormale, freakige Philosophen wiederum nicht normal. Also die Frage ist eben auch, ob in einer zunehmenden, ja, in einer Gesellschaft der Singularitäten, wenn man Reckwitz' These teilen möchte, ob da nicht eben auch eine Vielfalt an singulären Normalitäten oder ja heterogenen Auffassungen von Normalität koexistieren können. Also ich denke jetzt auch gerade an so ein Thema wie das, was jetzt auch gerade ganz stark natürlich durch die Medien geht, die Frage, ob ja wir noch eine normale Unterscheidung haben zwischen politisch rechts und links. Mhm. Also da ist auch für jeden was anderes normal irgendwie oder wird was Neues vielleicht auch normal.
Naja, da kann man ja auch sehen, die große Irritation in der Gesellschaft natürlich auch, dass wir, wenn wir ein Jahr zurückblicken, wahrscheinlich uns nicht gedacht hätten oder ein bisschen mehr als ein Jahr, dass mittlerweile Donald Trump Präsident ist oder die AfD im Bundestag sitzt.
Absolut.
Oder?
Ja. Absolut, nicht? Also gerade die AfD im Bundestag ist ein schönes Beispiel, nicht? Da kann man auch schön studieren, nicht, wie sich eine neue Normalität sozusagen entwickelt, ja, was das auch bedeutet, ja, dann damit umzugehen, nicht? Also die AfD sitzt jetzt nun mal im Bundestag, ja, man muss sie mit den Leuten auseinandersetzen. Es ist ganz interessant zu beobachten, wie das derzeit geschieht, auch mit gutem Erfolg, wie ich finde. Aber Sie haben völlig recht. Also das ist etwas, ja, was man noch vor ein, zwei Jahren als nicht normal gesehen hätte, sondern geradezu als pathologisch vielleicht. Ja,
ja, das Beispiel, das nennt Reckwitz ja unter anderem auch in seinem Buch, ne? Also es ist letztendlich immer so, also man kann erstmal davon ausgehen, erstmal ist in dem Begriff normal natürlich immer eine Wertung. Das haben wir gelernt, das haben wir in der Gesellschaft gelernt, das haben wir im Elternhaus gelernt. So ist erstmal eine Gesellschaft, ja. Und dann kommt erstmal das andere, vielleicht könnte man sagen, weil möglicherweise ist das ganz Unnormale ja eher tabuisiert, ja, wenn man das will. Aber irgendwie kommt irgendwas anderes rein. Ob das jetzt gut oder schlecht für die Gesellschaft ist, das wird letztendlich dann ja immer noch irgendwann entschieden, ja. Also wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung angeht, was die Akzeptanz homosexueller Lebensentwürfe angeht, da kann man das ja ganz genau sehen. Wie war das vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren und wie ist es heute? Also da ist ja auch eine neue Normalität entstanden. Mhm. Wo wir glücklich drüber sind, dass sie jetzt sozusagen existiert und da ist.
Ja. Absolut. Also da sieht man eben, dass Normalität auch nichts Statisches ist, sondern ständig in so einem leisen, oft unmerklich ja sich befindlichen Fluss sich befindet. Also das ist zum Beispiel eben mit diesen Lebenswürfen, diesen einst marginalen oder marginalisierten Lebensentwürfen, die Sie eben angesprochen haben, haben wir es mit einer Normalisierung des zuvor Unnormalen zu tun. Und es geht natürlich auch über bestimmte Gewöhnungsprozessen. Also ich denke, dass wenn man das werten wollte, was eine solche Normalisierung des zuvor Unnormalen meint, muss man eigentlich sehen, dass es absolut ambivalent ist. Also darin liegt sowohl eine Gefahr wie auch eine Chance. Also wenn wir eben sagen, es ist eine große Chance jetzt im Bereich zum Beispiel der MeToo-Debatte, dass eben zuvor es als normal empfunden wurde, dass bestimmte Männer bestimmte Frauen betatscht haben, so könnte jetzt es im Zuge einer neuartigen Form der Normalisierung normal werden, ja, dieses mehr konsensuelle Miteinander umgehen. Das könnte also eine Chance für einen bestimmten gesellschaftlichen Wandel bedeuten. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Normalisierung des zuvor Unnormalen, kann auch eine bestimmte Gefahr bedeuten. Also wir hatten jetzt vorher die AfD als politisches Beispiel. Also was mich sehr, sehr beeindruckt hat, eine meiner intensivsten Roman-Leseerlebnisse der letzten Zeit war Leon Feuchtwanger, Geschwister Oppermann. Ich weiß nicht, ob Sie den Roman kennen. Hat er 1933 geschrieben und handelt von einer jüdischen Möbelhausfamilie. Und es geht eigentlich nur darum, ja, ganz leise eben diesen stillen Wandel zu beschreiben, wie sich das Klima ja innerhalb der deutschen Gesellschaft verändert, eben verändert hin zu mehr, ja, hin zu Juden Feindlichkeit hin zu mehr Intoleranz. Es geschieht ganz leise. Mhm. Und das möchte ich nur eben so kurz skizzieren. Also Gefahr und Chance, denke ich, liegt in der Normalisierung des zuvor Unnormalen.
In einer gewissen Weise kann man, denke ich, die ganze Debatte über die Migration ja auch verstehen als eine Debatte darüber, welche Art von Normalität wir in dem Land haben wollen. Nicht? Also
genau,
da gibt es dann die einen, die sagen, nicht, also dass wir wollen nicht, dass es normal wird, ja, dass da jetzt beispielsweise vollverschleierte Frauen rumlaufen. Ja. Andererseits aber denke ich zum Beispiel, können wir nicht wollen, dass es in der Gesellschaft normal wird, dass Menschen fremdenfeindlich und rassistisch sind. Mhm. Ja? Also in beiden Fällen geht es um die Frage, was ist Normalität oder welche Normalität wollen wir? Und da würde ich vielleicht noch ein drittes hinzufügen. Ich denke, dass unsere moderne, liberale und plurale Gesellschaft im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass sie einerseits unterschiedliche Normalitäten sozusagen gleichzeitig aushält und dass sie zugleich auch das Nicht-Normale, ja, das Andere bis zu einem gewissen Grade aushält. Das heißt mindestens toleriert. Ja. Und ich glaube, wenn man das jetzt ein bisschen optimistisch betrachten will, dann kann man darin auch eine Hoffnung sehen. Nicht? Also das ist eben dieser, gerade einer pluralistischen Demokratie, einer pluralistischen Gesellschaft letzten Endes, ja, ganz gut gelingt, ja, mit diesen verschiedenen Normalitäten oder Nicht-Normalitäten zu leben. Das ist, glaube ich, etwas, was sie ausmacht.
Ja, und vielleicht auch deswegen, weil sie eben zwischen normal und anormal keinen kategorialen Unterschied macht, sondern sozusagen nur einen graduellen. Also weil sie es zulässt, dass sich bestimmte Prozesse oder bestimmte Phänomene normalisieren.
Also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, nicht? Ich glaube, Sie und Agoni hatten das Beispiel gebracht, die homosexuellen Ehe. Ja? Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, an dem man sehen kann, wie eine solche Normalisierung in einer liberalen Gesellschaft funktionieren kann. Ja? Man sieht nämlich zweierlei. Erstens, es braucht natürlich Normen, wie letzten Endes also die rechtliche Gleichstellung, ja, Stichwort am Ende dann die homosexuellen Ehe. Gleichzeitig aber auch sozusagen einen Prozess der Normalisierung in der Gesellschaft, dass es eben normal wird, also ist mittlerweile schon lange normal, dass homosexuelle Pärchen auf der Straße unterwegs sind, ja, Händchen halten, sich küssen und so weiter. Ja. Da würde ich sagen, ja, das ist etwas, das ist mittlerweile so normal, ja, Gott sei Dank, dass sie im Grunde genommen kann nur jemand drum schert. Ja. Und das ist auch gut so. Mhm. Also jedenfalls meine Wahrnehmung ist, dass wir in einer Großstadt, würde ich mal sagen,
genau,
das ist im Großen und Ganzen so. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht nach wie vor, dass es nicht nach wie vor Diskriminierung gibt oder so. Nicht? Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Wege der Normalisierung sozusagen.
Gleichzeitig hat ja das Normale erstmal immer auch etwas Einlullendes. Das stellen Sie in dem Artikel ja auch sehr schön dar. Also da könnte man ja auch, wenn man da mal die neuzeitlichen Philosophen zu Rate zieht, wie haben denn, Nietzsche kommt zum Beispiel in Ihrem Artikel auch vor, wie ist denn da die philosophische Perspektive auf die Normalität oder eben die Nicht-Normalität?
Nein, es gibt bei den Philosophen leider eine, in der philosophischen Tradition, ja, eine unselige Verachtung des Normalen. Also der Protagonist schlechthin, ja, dieser Verachtung im 20. Jahrhundert ist natürlich Heidegger, ja das Normale als die Durchschnittlichkeit, nicht? Also die durchschnittliche Ausgelegtheit des Daseins abgewertet und ich würde wirklich sagen, verachtet hat. Ja? Und es gibt auch andere Beispiele in der Philosophie. Dahinter steht die Vorstellung, dass das Normale, das, was alle tun,
das
ja,
Mahn.
Das Mahn, wie Heidegger es genannt hat, ja, das kann nicht sozusagen das menschliche Wesen sein, nicht wahr? Also es ist so zu machen, so zu leben, wie die anderen das auch tun, ja, egal wie schön oder wie angenehm, wie beruhigend das auch in vielen Fällen sein mag, das können nur das falsche Leben sein. Ja? Mhm. Das haben sie, diese Vorstellung zieht sich noch durch bis zur Frankfurter Schule, Adorno, zusammengefasst hat, die Abwertung des Normalen als des Uneigentlichen, ja, des Falschen, also des falschen Lebens letztlich ja, in einem falschen Miteinandersein mit anderen. Und ich selbst halte das für eine katastrophale Fehlstellung ja, in der Philosophie. Nicht? Also ich glaube, dass das Normale jetzt einmal so in einer ersten vorsichtigen Annäherung etwas ist, das wir nicht geringschätzen sollten, weil es verbunden ist beispielsweise mit Sicherheit.
Mit Ordnung ist auch ganz wichtig.
Mit Ordnung ja, und mit einer gewissen auch Entlastung des Individuums. Ja.
Also Normalität.
Stell mal vor, jeder würde sich, nur ein Satz, nicht? Stell mal vor, jeder würde den Zwang in sich spüren, ja, sich selbst zu verwirklichen und ständig kreativ zu sein.
Ja.
Das wäre doch eine grenzenlose Überforderung des Individuums.
Also gleichzeitig ist also Normalität auch fast schon im Luhmannschen Sinne dann Komplexitätsreduktion, oder?
Ja, auch, na unbedingt, ja, würde ich sagen, das ist selbstverständlich. Nicht? Also wenn ich versuche, einfach normal zu sein, ja, ein halbwegs normales Leben zu führen, dann entlaste ich mich ja in einer gewissen Weise von Komplexität. Nicht? Also ich muss halt schauen, muss halt drauf schauen, was die anderen machen. Ich muss drauf schauen, was die Konventionen so sind, also wie man, wie der Heidegger, nicht, wie man in dieser Gesellschaft das so macht. Ja. Und ich halte das gerade in einer immer komplexeren Welt, ja, halte ich das für eine dringend anempfohlene Form von Lebenskunst, ja, würde ich sogar sagen.
Aber gleichzeitig muss man ja auch immer wieder prüfen, ja. Also wir haben ja selbst eben schon ein paar Beispiele genannt, wo man sagen würde, okay, eine Gesellschaft entwickelt sich immer weiter, der Normalitätsbegriff muss sich immer anpassen und nichts ist so schlimm wie letztendlich das Argument gegen irgendwas, wenn man einfach sagt, nein, das sei normal so. Ja, ich musste da dann kurz irgendwie dran denken. Ist vielleicht auch im schwachen Sinne die Normalität, in der man sich eingerichtet hat, und gerade mit dem Argument, sozusagen alle anderen Entwürfe abzubügen, mit das war normal, ist es nicht auch so eine kleine selbstverschuldete Unmündigkeit, aus der man sich selbst immer wieder rausholen muss, um sozusagen Neues zuzulassen, das in einer Gesellschaft zu prüfen und sozusagen dann immer wieder den Normalitätsbegriff zu erneuern?
Ja, das würde ich so sehen. Also ich würde das so sehen, mal zunächst einmal auf der individuellen Ebene, nicht? Also was die persönliche Lebensführung betrifft. Nicht? Also selbstverständlich muss ich immer wieder fragen, nicht? Verläuft mein Leben womöglich nur noch im immer gleichen Trott, ja, in den gleichen eingefahrenen Bahnen? Sollte ich dann nicht mal versuchen auszubrechen? Aber natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Nicht? Aber ich glaube, wir,
genau
also wir brauchen
beides.
Nicht? Also wir brauchen beides. Also ich glaube, wir brauchen ein gewisses Maß an Normalität, von Verlässlichkeit, ja, gerade in dieser wilden, chaotischen Welt, ja, in der wir leben. Nicht?
Ja, ich glaube, wir brauchen beides. Also auf einerseits diese Verlässlichkeit, diese Sicherheit, die Normalität sozusagen ausstrahlt, aber gleichzeitig eben immer das Moment des Hinterfragens. Also wie Sie vorhin gesagt haben, Herr Nagorny, nicht, dass uns die Normalität dann zu sehr wiederum einlullt. Mhm. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist auch noch ganz wichtig, also philosophisch betrachtet, dieses berühmte Sein-Sollen-Problem. Nur weil etwas ist, wie es ist, nämlich zur Zeit gerade normal, heißt das nicht, dass es auch so sein soll. Also ich denke, was auch sehr trügerisch ist, ist, dass aus dieser reinen deskriptiven Rezeption von Normalität, dass daraus eben still und leise gefolgert wird. Es ist halt jetzt so normal, aber es muss auch so sein. Das kriegt dann sofort sowas, was ideologisch diktatorisches.
Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, dass man sich, wenn man sich in seinem Leben eingerichtet hat und zurechtfindet, dass man da ja tatsächlich relativ selten hinterfragt. Mir ist es jetzt nochmal irgendwie in den Sinn gekommen, weil ich jetzt gerade aus dem Urlaub komme, dass das Reisen an sich ja eigentlich immer ein ganz toller Weg ist, seine Lebensentwürfe einfach zu hinterfragen oder einfach zu sehen, dass es, man weiß theoretisch, dass es im Großteil der Welt anders aussieht als in den westlichen Industrienationen, aber es selbst nochmal zu sehen und selbst nochmal zu sehen, wie sind andere Lebensentwürfe, was für eine Rolle spielt zum Beispiel im Rest der Welt, und da sind wir relativ klein im aufgeklärten Europa, die Religion zum Beispiel, dass man sozusagen eigentlich nur den Schritt vor die Tür machen muss und eigentlich fast nur über die Landesgrenze und dann ja immer mit einer ganz anderen Normalität und anderen Entwürfen konfrontiert ist, oder?
Ja, absolut, ja. Wobei wir uns, als wir über den Text nachgedacht haben, uns nur gefragt haben, was könnte denn noch so ein radikaler Gegenbegriff sein, ja, der gewissermaßen diese Ordnung der Normalität, die wir in unserer Gesellschaft haben und in einer gewissen Weise das Nicht-Normale auch einschließt, aufbricht.
Ja. Genau.
Das ist für uns der Begriff des Fremden. Also das Fremde ist etwas, das ist nicht bloß das andere, sondern das Fremde ist etwas, das sozusagen in diese Ordnung, in diese gewohnte Ordnung fürs erste Mal zumindest nicht hineinpasst. Ja.
Also vielleicht sollte man auch noch kurz dazu sagen, also die Logik der Normalität ist ja in gewisser Weise auch immer eine binäre. Es geht immer um bestimmte Dualismen, also normal, anormal, ober, unter, gesund, krank, vernünftig, verrückt, korrekt, unkorrekt.
Gesund, und krank.
Gesund, krank, ganz, ganz wichtig. Und eben dieses andere, also dieses absolut andere, eben das, wie wir es nennen, das Fremde, das ist sozusagen ein Stachel in dieser Ordnung. Das ist etwas, das zunächst überhaupt nicht einzuordnen ist, nicht in diesen Dualismus einzupassen ist. Zum Beispiel, also wenn wir meinetwegen annehmen, wir sind gläubige, tief religiöse Menschen, die Kategorie des Wunders. Oder meinetwegen wieder ein ganz anderes Beispiel, der Holocaust. Das ist so absolut schlimm und eigentlich, es gibt überhaupt kein Wort dafür, dass es bis heute, denke ich, wirklich das Fremde ist für uns. Oder aber auch wieder was, ein anderes Beispiel, der Tod. Auch das ist ein Wort, ein notdürftiges, armseliges Hilfswort, für ein Phänomen, das wir niemals
ergründen werden.
Ganz genau, und verstehen werden, und wo wir einfach nur, wir stehen mit offenem Munde da.
Dafür gibt es letztendlich dann die Philosophie und die Religion, um einem vielleicht darüber hinwegzuhelfen, oder? Gerade was diese Fragen angeht.
Ja, nicht nur. Ne? Also ich glaube durchaus, das ist jetzt mal ganz, ganz unphilosophisch, für die eigene Lebensführung wichtig sein kann, eben nicht, so wie Sie gesagt haben vorhin, sich immer nur einlullen zu lassen, vom alltäglichen Trott.
Und den gelernten Normen letztendlich.
Ja, der gewohnten Ordnung,
Sondern sondern sich gelegentlich eben auch mit diesem Fremden, was immer es auch ist, zu konfrontieren. Nicht? Und in einer gewissen Weise auf gesellschaftlicher Ebene erleben wir das jetzt natürlich.
In sehr vielen
jetzt
Bereichen.
Dem Fremden, erleben wir das auch mit dem Fremden der Migration. Ja? Also natürlich ist auch das ist natürlich zunächst einmal etwas Fremdes. Ja.
Künstliche Intelligenz.
Ja, starke, wenn man so will, aber auch künstliche Intelligenz.
Und der ganze Transformationsprozess der Arbeitswelt letztendlich, das schwelt ja geradezu und man mag es manchmal noch gar nicht so richtig benennen, aber im Grunde genommen ist da jetzt ja so viel im Umbruch.
Ja, scheint etwas nie Dagewesenes eben auch zu sein. Ja.
Und der Witz ist eben, dass sie dieses nie Dagewesene, dieses Fremde, nicht so einfach integrieren lässt,
in überhaupt
unsere
nicht.
Gewohnte Ordnung oder überhaupt nicht integrieren lässt. Also wir können das nicht einfach so einpassen,
Noch nicht.
Also noch nicht. Andere Formen, bei anderen Formen des Nicht-Normalen gelingt uns das sehr wohl, nicht wahr? Ja, also meine Güte, also wenn jetzt da mein Wohnungsnachbar zum Beispiel transsexuell ist oder so,
Transident.
Transident, Entschuldigung, dann kann ich das mit durchaus irgendwie in meine persönliche Ordnung von Normalität sozusagen integrieren. Nicht wahr? Aber wenn nebenan, ich würde nebenan, wenn wir von künstlicher Intelligenz gesprochen haben, plötzlich ein humanoider Roboter wohnen, ja, dann wäre das was anderes.
Ja, und man sieht ja auch schon, das sind jetzt ganz große Beispiele, aber man sieht ja schon bei, zum Beispiel auch bei wirklich Kleinigkeiten, Alltagsnormalitäten, wo man sich wirklich denkt, das kann doch nicht angehen. Also ich hatte einmal ganz kurz jetzt auf diesem Langstreckenflug den Gedanken, vor 20, 30 Jahren war hier noch in diesem voll mit Kerosin voll betankten Airbus ein Raucherabteil, wo irgendwie 150 Leute gebarzt haben, was das Zeug hält. Ja, das kann man sich heute ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen zum Beispiel. Ja.
Ich bin mal zurückgeflogen von Kuba. Da haben praktisch jeder Passagier Zigarre geraucht.
Ja.
Also, ja. Naja, absolut. Ja. Aber das ist auch das Rauchverbot zum Beispiel, ja, oder das Rauchen generell, ist auch wiederum ein schönes Beispiel ja für einen Normalisierungsprozess. Ja. Das sieht man auch ganz schön, ne, dass welche Rolle dann natürlich tatsächlich auch Normen spielen. Also im Fall des Rauchverbots, ja, ist es halt natürlich nicht so, dass die Leute halt einfach von alleine aufgehört haben zu rauchen, ne, sondern es war schon wichtig, ein Rauchverbot in den Lokalen zu haben. Und allmählich, ne, das ist eben dieser schleichende Prozess, entsteht eine neue Normalität, in der das Rauchen, das plötzlich das andere ist. Ne? Hm. Also nicht das Fremde, ja, aber
das Anormale.
Aber das Anormale und im sogar im Wortsinne das Pathologische.
Total. Ne?
Mit diesen Gedanken beenden wir jetzt einfach mal die Fragen nach dem Normalen und blicken auf ein weiteres spannendes Thema der aktuellen Ausgabe der Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Es geht nämlich um einen schwer erträglichen, manchmal quälenden Zustand, um den des Wartens. Greta Lührs hat diesen Artikel geschrieben im Heft. Frau Reinhardt, was ist denn für Sie die beschissenste Wartesituation, die Sie sich vorstellen können?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, so wie jeder Mensch, da bin ich durchaus auch sehr normal. Beim Arzt zu warten ist sehr unangenehm oder wenn die U-Bahn mal wieder Verspätung hat. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, ich bin immer sehr gut organisierter Mensch. Ich habe halt immer was zum Lesen dabei. Also jetzt mal sicherlich, ich werde sicherlich dann auch auf mein Smartphone mal zwischendurch schauen in solchen Warteprozessen. Aber ich schaue einfach immer, ich habe immer so ein kleines Reklamheftchen zum Beispiel dabei. Und das ist dann einfach schon, ja, auch wenn ich mich vielleicht nicht so ganz konzentrieren kann, aber wenn ich da bloß irgendwie so 2, 3, 4 Sätze rezipiere, dann habe ich schon so das Gefühl, ist diese Zeit des Wartens schon so eine Art auch geschenkte Zusatzzeit, ja, wenn man sich wirklich die Mühe macht, ja, sich etwas draus zu machen. Und das hängt natürlich auch mit einer bestimmten aktiven Beteiligung zusammen. Also Warten an und für sich ist was sehr Passives, aber ich kann aktiv etwas draus machen.
Ich finde ja auch, Warten hat wirklich ganz, ganz viel, das wird im Artikel auch angesprochen, mit Macht und Ohnmacht letztendlich zu tun. Ja, also es ist passiert irgendwas, worauf wir keinen Einfluss haben. Hm. Und manchmal hat das ja auch was Paralysierendes, oder? Möglicherweise ist es dann auch völliger Quatsch, dass man sich denkt, dass man diese Zeit jetzt selbstbestimmt hätte besser nutzen können. Aber man ist doch in irgendeiner Schleife, in irgendeiner Zwischenzeit gefangen, oder? Also beim Flughafen oder bei der Bahn, ich erlebe es täglich, ja. Also vielleicht bin ich da auch traumatisiert, was das tägliche Bahnfahren angeht. Aber dieses Warten, das klaut uns doch fast Lebenszeit, denkt man manchmal. Denke ich zumindest.
Ja, unbedingt. Das ist das subjektive Empfinden, das viele haben. Ne? Ich meine, es ist im Übrigen ganz interessant, ja, wie auch ganz gut erforscht mittlerweile, wie sich in Wartesituationen das subjektive Zeitempfinden verändert. Ne? Also wenn Sie jetzt beispielsweise auf einen geliebten Menschen warten, ja.
Dann ist es die freudige Erwartung, ja.
Ja, ja, nicht, aber dann kommen Ihnen wenige Minuten vor wie eine kleine Ewigkeit, ja, zum Beispiel. Oder wenn Sie dringend ins Krankenhaus müssen oder so. Also das ist ein interessanter Aspekt, ja, wie sich das Warten auf subjektive Zeitempfinden auswirkt. Naja, Sie haben die Macht angesprochen, natürlich erleben wir Warten oft als einen Zustand der Ohnmacht. Nicht? Das ist, glaube ich, auch meiner ganz persönlichen Wahrnehmung nach das Schlimme am Warten, nicht? Dass ich nichts tun kann. Nicht? Ich kann es nicht ändern. Ja. Ja, also ich zum Beispiel ich bin nicht so ein organisierter Mensch wie Frau Reinhardt.
Ja, man kann die Wartezeit füllen, würde ich schon sagen.
Deshalb komme ich auch viel öfter in Wartesituationen, weil ich mir die Zeit schlecht einteile. Aber zum Beispiel schon eine Verkehrsampel, die auf Rot steht,
ja,
erlebe ich in bestimmten Verfassungen wirklich als einen persönlichen Angriff auf mich.
Werden Sie innerlich dann auch aggressiv, ist zu viel gesagt, aber werden?
Ja, das ist ja auch so eine Störung meiner Eigenzeit. Ja, ich möchte vorangehen und ich kann nicht.
Ja, also es ist ein Zustand der Asynchronisation sozusagen. Ja, also die meine Eigenzeit und die Fremdzeit, das passt nicht zusammen. Ja, die Fremdzeit bricht da über mich herein. Ja, die Ampel, um bei dem Beispiel zu bleiben, oktroyiert mir gewissermaßen ihre eigene Zeit. Nicht? Und das ist etwas, was wir natürlich schwer akzeptieren können und worunter wir leiden. Also jedenfalls ganz viele Menschen und auch mit einem gewissen Recht, wie ich finde.
Ja, ich würde das sogar auch teilen, sogar auch die Gefühle, die man dabei manchmal hat. Aber wenn man dann nochmal so ein bisschen auf die Metaebene geht, ist es ja eigentlich unglaublich egoistisch, weil diese Ampel ja eine gewisse gesellschaftliche Funktion hat. Und man beurteilt das dann nur aus der eigenen egoistischen Perspektive, oder?
Na, der Fehler beginnt schon früher. Ne? Der Fehler beginnt natürlich dabei zu denken, dass meine Zeit so etwas wie eine Ressource ist, ja, dass ich jetzt der Zeit verliere, nicht, indem ich da an der Ampel stehe. Nicht? Also tatsächlich verliere ich natürlich nicht Zeit, ja, sondern ich kann möglicherweise in dieser Zeit, während ich warten muss, ja, bestimmte andere Dinge, die ich jetzt gerne und dringend tun würde, nicht tun. Ja. Ich kann aber dafür andere Dinge tun. Ja. Also was die Kollegin vorher gesagt hat, nicht, also das ist, ich kann diese Wartezeit als eine geschenkte Zeit betrachten, ja, also eine halbe Stunde oder wie auch immer, wo ich auf die verspätete Bahn warte, um Dinge zu tun, die ich sonst normalerweise nicht tun würde.
Ich würde gerne nochmal, weil das finde ich fast einen der spannendsten Aspekte beim Warten, nämlich den auf Macht und Warten, warten lassen zu sprechen kommen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt gerade so ein bisschen rausgearbeitet, dass es beim Warten vielleicht gar nicht das Schlimme, das Warten selbst ist, sondern worauf man eigentlich wartet. Da fällt mir zum Beispiel ein, was mit Warten und Macht zu tun hat, möglicherweise das Warten im Wartezimmer beim Arzt vielleicht so ein bisschen. Oder vielleicht auch das Warten in der größten Stresssituation, das Warten beim Vorstellungsgespräch vielleicht. Bis auf den Moment, wo sich die Tür öffnet, man reingebeten wird. Man tut ja auch immer beschäftigt eigentlich. Ja.
Naja, das ist ein gutes Beispiel, das Vorstellungsgespräch. Auch um zu illustrieren, finde ich, was Warten mit Macht zu tun hat. Sie müssen das Beispiel nämlich nur umkehren. Nicht? Also nicht ich warte auf den Personalchef, ja, sondern ich lasse den Personalchef auf mich warten, ja, beim Vorstellungsgespräch. Das wird nämlich dazu führen, dass das Vorstellungsgespräch vermutlich nicht zustande kommt, ja. beziehungsweise ich den Job nicht bekomme. Nicht? Also das Warten und Warten lassen, ja, ist immer auch eine Machtbeziehung.
Ja, es ist eine Machtbeziehung, ja. Also nur um das Beispiel nochmal weiterzuführen, es stimmt natürlich, ne? Wenn ein Vorstellungsgespräch sich um, sagen wir mal, 20 Minuten verzögert, dann ist das, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Ja. Wenn das andersrum passieren würde, wäre es eigentlich gelaufen. Also wenn man 20 Minuten zu spät kommt, sagt, sorry, das waren Verzögerungen in meiner Planung. Ja.
Also ich würde gerne das Thema mit dem Warten und Vorstellungsgespräch ein bisschen auf so eine allgemeinere philosophische Ebene stellen wollen, weil all diese Beispiele, die wir jetzt gerade genannt haben auch, das sind eigentlich Beispiele dafür, dass eben sich das Warten aus einer bestimmten Kontingenz entwickelt. Also wir Philosophen sagen ja seit Aristoteles ungefähr, die Welt, in die der Mensch lebt, ist ja eine kontingente Welt, in der der Zufall herrscht. Also alles, was so ist, könnte genauso gut anders sein. Ja? In all diesen Beispielen, die wir jetzt genannt haben, war nicht von vornherein klar, dass es eine Wartezeit geben würde und auch nicht, wie lang diese sein würde. Das ist was völlig anderes, wie zum Beispiel, es gibt ja auch Beispiele oder Formen des Wartens, die von vornherein klar sind. Zum Beispiel, wenn ich auf meine Green Card warte oder auf meinen neuen Pass, dann weiß ich, das dauert so und so lang. Und ich denke jetzt, um zurückzukommen zu diesem Machtaspekt, dass eigentlich, ja, was uns so fertig macht bei dieser Warterei, zum Beispiel auf unser Vorstellungsgespräch, ist eigentlich die Tatsache, dass wir der Kontingenz so vollkommen unterworfen sind als Menschen.
Warten auf Godot auch.
Wobei man nicht vergessen darf, nicht, dass das Warten natürlich auch ganz wichtige, entscheidende, positive Aspekte hat. Nicht? Also man kann sogar sagen, das ist so eine gesicherte psychologische Erkenntnis, nicht? Dass Menschen, die in bestimmten Situationen imstande sind zu warten, ja, also indem sie ihre Impulse kontrollieren, ja, zum Beispiel, ne? Dass sie jetzt nicht der erstbesten Versuchung nachgeben, die tun sie in einer gewissen Hinsicht leichter im Leben, nicht? Und weniger psychologisch als philosophisch gesprochen, hilft es, sie klar zu machen. Wir wollen sehr oft Dinge sofort haben. Also wir haben sozusagen so einen Bias, ja, eine Verzerrung, ja, in Richtung Gegenwart. Also das kann man sich sofort klar machen, indem man so überlegt, ne, also was ist mir lieber, ja, eine bestimmte Belohnung jetzt oder eine bestimmte Belohnung.
Ja, oder Liebe heute, ja. Alle wollen sofort jetzt einen neuen Partner
ganz
haben.
Genau.
Ja, jetzt.
Also wir wollen alles sofort haben, obwohl es ja interessanterweise philosophisch betrachtet eigentlich gute Gründe gibt, ja, gegenüber der Zeit und gegenüber Zeitpunkten neutral zu sein in der Bewertung, nicht? Also, ob ich jetzt etwas, ein Gut morgen bekomme, ja, oder jetzt sofort oder in 2 Jahren. Wenn ich alle anderen Umstände weglasse, dann spielt der, kann der Zeitpunkt, darf der Zeitpunkt eigentlich genau genommen keine Rolle spielen.
Aber sehr oft ist es doch so, je länger man an etwas warten muss, desto wertvoller erscheint es einem dann, oder?
Ja, das ist die eine Sache. Ne? Das andere ist, dass natürlich in der realen Welt, ne, gibt's natürlich viele Situationen, ja, in denen sich das Warten auszahlen kann. Ne? Dass man könnte jetzt anfangen mit Aktien zum Beispiel, ja, warten auf den günstigsten Zeitpunkt, ja, auf den, philosophisch gesprochen, auf den Kairos, ja, also die günstige Gelegenheit, ja, eine Aktie zu kaufen. Aber nehmen wir ein Beispiel aus dem zwischenmenschlichen Bereich, nicht? Also jetzt so in dem Gespräch, das wir jetzt hier führen zum Beispiel, nicht? Auch da in solchen Gesprächssituationen kann es wichtig sein zu warten, ja, zum Beispiel, ja. Also mal nämlich schlicht zu warten, was der andere sagt, ja, auch wenn es einem schwerfällt, wie mir selbst manchmal, ja. Aber oft ist es, in sehr vielen Fällen ist es besser zu warten, und dann ist interessant, sich zu überlegen, warum eigentlich, nicht? Also ein Grund könnte sein, nicht, dass wenn ich etwas warte, kann ich zum Beispiel nochmal überlegen.
Ja, und während ich warte, verändert sich vielleicht auch die Situation, genau, zu meinen Gunsten.
Und eine Situation, die
oder
Situation,
dagegen.
Genau.
Nicht, also die chinesischen Philosophen, ja, würden sagen, nicht, also musst du schauen, wie sich die Situation entfaltet. Es geht nicht darum, sofort zuzugreifen, sondern sich die Dinge einmal entwickeln zu lassen, ja, und so ein bisschen taktisch zu agieren, ja, zu schauen, wann kommt der günstige Zeitpunkt. Nicht? Aber wenn ich immer sozusagen heroisch sofort zupacke, das ist so ein bisschen auch unsere westliche Art, ja, dann kann das zwar manchmal Vorteile haben, nicht? Aber in vielen Fällen kann es ein großer Fehler sein, ja, weil ich nämlich dadurch die Möglichkeit verpasse, zu schauen, wie sie die Dinge entwickeln. Also entwickeln sie die Dinge günstig, ja, entwickeln sie sie ungünstig. Und dann, wenn sie sich günstig entwickeln, greife ich zu, ja, aber nicht, wenn sie ungünstig sind.
Das ist fast eine passende Überleitung zu dem Thema Midlife-Crisis. Wir haben noch 9 Minuten. Ich würde gerne 5 Minuten noch darüber sprechen. Da geht es tatsächlich auch ein bisschen drum. Übrigens, ich finde den Titel dieses Artikels super, U-Turn des Lebens. Und da geht es natürlich auch letztendlich darum, ich fasse es jetzt einmal kurz zusammen, dass letztendlich mit den Zielen, die wir uns im Leben setzen, ist bei vielen Leuten eigentlich relativ gut läuft, nicht bei allen, aber bei vielen, die haben sozusagen, die kriegen ihr Leben auf die Kette und die haben einigermaßen ihre Ziele erfüllt, sehen sich dann aber, verkürzt, in der Midlife-Crisis in dem Dilemma, dass sie eben nicht mehr auf irgendwas warten, sondern dass sie merken, oh, jetzt, sagen wir mal mit 45, kommt eigentlich immer nur wieder das Gleiche, weil eigentlich habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten ja schon alles erreicht, ja, wenn man mal realistisch aufs Leben blickt. Herr Waschek, wie würden Sie das teilen? Also
ich lache deshalb, weil Midlife Crisis ist ja, glaube ich, so gilt das als ein männliches Film.
Ja, eben, ich habe mir auch gedacht, Sie wissen genau, wenn Sie fragen müssen. Das ist so lustig.
Ja, also ich würde für mich persönlich diesen Begriff Midlife Crisis nicht in Anschlag bringen, aber ich glaube, ich verstehe schon ungefähr, was damit gemeint ist. Ja? Also sicherlich, also jetzt ein bisschen aus meiner Perspektive, nicht, das Gefühl, also man hat zwar vielleicht, wenn es gut läuft, hat man noch einiges an Zeit vor sich, also vielleicht sogar noch viel. Nicht?
Das aber weiß man nicht, darauf muss man warten.
Weiß es nicht, ja. Aber zugleich hat man das Gefühl, also es könnte, wenn für bestimmte Dinge, wenn schon nicht zu spät sein, ja, so zumindest spät sein. Mhm. Also das ist jetzt eine Befindlichkeit, die ich persönlich zumindest stark mit Midlife-Crisis verbinde. Also es gibt da jetzt bestimmte Dinge, ja zum Beispiel, also natürlich kann man immer noch, man kann auch noch mit 80 ein Studium beginnen oder so oder sich der Malerei zuwenden oder wie auch immer. Aber wir würden schon sagen, das ist dann schon reichlich spät. Und
also einige Weichen sind gestellt.
Es sind Weichen gestellt, ja, man hat
bestimmte Entscheidungen kann ich nicht mehr rückgängig machen, meine Falten kann ich nicht ausmerzen.
Man hat bestimmte Möglichkeiten ergriffen, andere nicht. Ja, man hat Entscheidungen getroffen, die man nicht so ohne weiteres rückgängig machen kann. Ja, also ich würde sagen, das ist ein Bündel, ja, von solchen Dingen, die für mich dann die Midlife-Crisis ausmachen. Nicht? Und ich meine, das berühmteste, also ich glaube, jeder denkt bei Midlife-Crisis sofort irgendwie an den graumelierten
an den Sportwagen
Herrn, der sich dann den Sportwagen
ja und die jüngere Frau
und die
jüngere Frau
und die junge Geliebte, und das klingt zwar blöd, ja, aber wie so oft, ja, steckt in solchen Beispielen durchaus irgendwie ein wahrer Kern drin.
Und ja, wo bleiben die Frauen in der Midlife Crisis?
Also ich kenne sicherlich auch einige Frauen, also ich habe gestern auch eine Freundin getroffen und wir haben uns auch also über verschiedene Themen ausgetauscht und sind eben drauf gekommen, dass halt in unserem Alter auch schon einige Leute mit Krankheiten zu kämpfen haben, durchaus auch mit schweren Krankheiten. Und und natürlich, ja, gerade bei den Frauen, dass wir sollen immer jung und schön sein, natürlich das ist auch nochmal eine Kränkung, ja, älter zu werden, zu sehen, wie sich der Körper verändert. Also ich bin jetzt auch 45. Ich muss sagen, mir persönlich ist es noch fremd oder vielleicht bleibt es auch fremd. Ich hatte immer schon das Gefühl, ich bin mit der Zeit befreundet. Und das hat auch da heißt natürlich auch, ich bin in gewisser Weise mit, ja, vielleicht auch mit der Endlichkeit befreundet. Ja, jetzt vielleicht rede ich da jetzt groß daher und in 5 Jahren ändert sich meine Sicht radikal. Aber so ist es einfach. Also letzten Endes finde ich schon, jetzt mal objektiv, nüchtern, philosophisch betrachtet, ist Midlife Crisis einfach eine Art von Lamoyance oder eine Wehleidigkeit, dieses nicht akzeptieren wollen, dass wir eben kontingente Lebewesen sind, die halt der Endlichkeit und letzten Endes dem Tod unterworfen sind. Und dieses Beispiel, das wir gerade hatten, der Graumelierte mit dem Sportwagen und der jungen Schnalle, das ist halt eigentlich immer, es ist die Angst vorm Tod. Und das ist es. Es sind, denke ich, wirklich bei vielen Leuten die ersten Vorboten dieser existenziellen Angst zu sehen. Also ja, jetzt ist halt nochmal die Hälfte, ist rum, jetzt nochmal die Hälfte und dann, was kommt dann? Dann kommt nichts mehr. Und das ist eine Kränkung und das ist eine existenzielle Kränkung und das ist schlimm.
Darf ich da nur kurz eingreifen? Ja. Ich glaube nicht, dass es die Angst vor dem Tod ist. Ne? Also das ist so ein bisschen ungenau, finde ich. Ne? Ich glaube, es ist nicht die Angst vor dem Tod, ja, sondern es ist, mir scheint, ja, eher das Gefühl, ja, sich für irgendetwas kompensieren zu müssen.
Ja, aber das hat doch, hängt doch damit zusammen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es die Angst vor dem Tod ist. Ja? Kann man hinterher noch fortführen. Ja, also das ist eine interessante Frage. Nicht? Ich meine, diese Leute, die wollen sich etwas leisten, ja, um...
Vielleicht wollen sie auch was erhalten. Ja?
Etwas zu erhalten, ja, aber auch sich selbst zu kompensieren, ja, für bestimmte, meinetwegen, ja, dafür...
Sich belohnen, meinst
sich,
du?
Sich belohnen, ja.
Dafür, entschädigen.
Sich belohnen dafür, dass sie es so weit gebracht haben, zum Beispiel, ja. Und gleichzeitig sich zu entschädigen für die Dinge, die dabei möglicherweise auf der Strecke geblieben sind.
Ja.
Und rauskommt dann tatsächlich in vielen Fällen der Sportwagen und die junge Geliebte. Nicht?
Trotzdem bleibe ich dabei, dass dieser dunkle Hintergrund des Todes dabei eine Rolle spielt.
Naja, in dem Sinne vielleicht, ja, so wie das akzeptieren, in dem Sinne, dass ich mir über meine Endlichkeit klar bin, ja, das heißt, dass es eben nicht ewig so weitergehen kann, dass ich irgendwann vielleicht auch mal krank bin oder hinfällig bin und dass es dann zu spät sein könnte, ja, zum Beispiel, ja, für die junge Geliebte, ja, oder für den Sportwagen.
Oder den Kilimandscharo.
Ja, den Kilimandscharo, ne, also ich kenne einen Kollege von mir aus meiner Wiener Zeit, ne, der glaube ich auch, ich will mir jetzt nicht unrecht tun, aber ich glaube, an das auf die 60 zugeht, ja, Und gut, abgesehen davon, dass er einen Ferrari hat, ja, aber ich glaube, das Wichtigste für ihn war die Besteigung des, tatsächlich die Besteigung des Kilimanjaro, ja, seinem Facebook-Post zu folgen. Während das, das Gefühl, während das, solche Dinge uns das Gefühl vermitteln eben, nicht, also, dass wir eben noch Kraft haben, ja, dass wir noch, dass das Leben noch voll in uns ist, ja.
Mit diesem schweren und auch schönen Gedanken von Thomas Waschek und auch von Rebecca Reinhardt geht jetzt schon unser Podcast Denken in hoher Luft zu Ende. Morgen gibt's die neue Ausgabe des Philosophiemagazins in den Zeitschriftenläden und diesen Podcast, den gibt's bereits jetzt auf radiobremen.de und hoheluftmagazin.de. Herr Waschek, Frau Reinhardt, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Wir danken Ihnen.
Danke Ihnen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao nach Bremen.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.